Hierarchie der Geister. Jeder der Schüler des Hüters des Wissens hatte seinen eigenen Weg, der sie zu ihm führte. Einige wurden vom Schicksal so gebeutelt, dass sie um Verständnis baten, was und warum dies mit ihnen geschah. Andere besaßen eine angeborene Sensitivität und spürten den Einfluss des immateriellen Teils des Universums, konnten dafür aber keine Erklärungen finden. Wieder andere erlebten eine schwere emotionale Erschütterung und es gab keinen Unterschied zwischen einer tatsächlich eingetretenen Tragödie und dem Schock, der durch eine aufgeflammte, schmerzhafte Vorstellungskraft ausgelöst wurde. Die Leiden waren vielfältig, aber die Ursache des Leidens war die Unwissenheit, deren Beseitigung die wichtigste Mission des Hüters des Wissens war. Unter den Schülern gab es auch solche, die sich vollständig dem Höheren widmeten, geleitet von einer reifen Seele, frei von anderen Bestrebungen. Gespräche mit dem Weisen und der Wunsch, das erhaltene Wissen anzuwenden, vereinten Menschen unterschiedlicher sozialer Stellung, Alters und Schicksals in eine starke spirituelle Familie, bereit, jedem zu helfen, unabhängig davon, was den Anstoß für den Wunsch nach Selbstverbesserung gegeben hatte. Heute hatte der Hüter des Wissens für ein Gespräch mit seinen Schülern eine weite Lichtung am Fuße eines majestätischen Gebirgszuges gewählt, von der aus man einen bezaubernden Blick auf einen Wasserfall hatte, der einen kleinen Bergsee bildete. Die vor den Augen der versammelten aufragenden Felsen beeindruckten mit ihrer Pracht. Es schien, als hätte der planetarische Geist seine Bestrebungen zum Ausdruck gebracht, indem er riesige Steinblöcke den Wolken entgegenhob. Doch bald zogen kaum erkennbare Reliefs, in den Felsen gehauene Heiligengesichter, über die sich Flüsse klaren Bergwassers ergossen, die Aufmerksamkeit der Schüler auf sich. Voll von Frieden und Weisheit schienen die Gesichter der Heiligen an das Wesen der Versammelten zu appellieren, um das Wissen zu übermitteln, das ohne die Hilfe des Meisters unmöglich zu interpretieren war. Und so warteten die Schüler des Hüters des Wissens, voll erhabener Emotionen, mit Ehrfurcht auf die weisen Anweisungen. Das Thema des heutigen Gesprächs waren die Geister und wie man mit ihnen kommunizieren sollte. Dieses Thema bewegte jeden der Schüler und alle, unabhängig von ihrem Charakter, zogen es vor, in Stille zu verharren, bis der Meister kam. Die Geister waren immer bei den Schülern, aber jetzt erkannten sie, dass sie nichts über sie wussten. Ihre gesamte Kommunikation mit ihnen beschränkte sich auf Bitten um Hilfe. Als der Weise auf der Lichtung erschien, wurden die Gesichter seiner Schüler von einer Freude erleuchtet, die sie bei jedem Treffen mit ihrem Meister empfanden. Die längst bekannte Emotion hörte nie auf, neu zu erscheinen, und die Gespräche mit dem Meister schienen jenseits der physischen Welt stattzufinden, unbeeinflusst vom routinemäßigen Verlauf der Zeit und in diesen Bergketten, die in Schnee und Wasserfällen, die in Stein gemeißelte Erinnerung an heilige Menschen beherbergten, fühlten die Schüler die Nähe der Geister so klar wie nie zuvor. Und der Gedanke, dass der Weise sie heute lehren würde, mit ihnen zu kommunizieren, verstärkte die innere Unruhe und die Ehrfurcht. Der Hüter des Wissens bemerkte sofort eine sehr junge Schülerin, die am Rand der Lichtung saß und mit Schüchternheit kämpfte. Ein leichtes Nicken und ein Lächeln des Weisen, voller Liebe und Akzeptanz, ermutigten das Mädchen und sie begann das Gespräch.
Lieber Meister, ich stelle fest, dass ich die Geister füttere und um Hilfe bitte, wenn alles relativ ruhig ist. Aber wenn ich in Eile bin, ist das Maximum, was ich tun kann. das Opfer aus dem Fenster zu werfen.
Bei diesen Worten senkte das Mädchen ihre smaragdgrünen Augen, immer noch beschämt über ihre Lebensweise.
Aber das ist so unhöflich und anmaßend, die Geister um Hilfe zu bitten und keine Zeit für sie zu finden. Was soll man dann in extremen Situationen tun? Was ist wichtiger, zu beten oder zu fliehen?
Du hast das Wichtigste vergessen, Sandra.
Die Bemerkung des Weisen verletzte das Mädchen nicht, denn auf seinen Lippen spielte ein Lächeln und in seiner Stimme klang väterliche Fürsorge.
Wichtig ist nicht die Zeit, sondern die Intensität der Emotionen, mit denen wir uns an die Geister wenden. Es spielt keine Rolle, ob wir dies im Laufen oder im Sitzen tun. Wenn wir uns mit sehr starken Emotionen an die Geister wenden, werden sie uns sicher hören und helfen. Aber wenn jemand in einem sinnlosen Zustand ohne Emotionen verweilt, kann er sich den ganzen Tag an die Geister wenden und keine Antwort erhalten. Auf starke Emotionen hin versammeln sich alle Geister in Sekundenschnelle.
Diese Worte beeindruckten die Schüler des Hüters des Wissens. Sie erkannten erneut, dass sie eines der wichtigsten Dinge in ihrem Leben außer Acht ließen. Die subtile Welt gehorchte nicht den Gesetzen der Physik und war immer in ihrer Nähe. Einen Tag ohne das Erleben einer einzigen erhabenen Emotion zu leben, bedeutete, ein Leben wie ein Wurm zu führen, hässlich und verwerflich. Und jetzt freuten sich die Versammelten über die Emotionen, die sie erfüllten, begrüßten sie und versuchten, sie so lange wie möglich zu halten. In den Herzen der Schüler entstand ein lebhaftes Gefühl der Einheit mit der ganzen Welt und die Möglichkeit, mit den Geistern zu kommunizieren und ihre Unterstützung und Hilfe zu gewinnen, entfachte ihr Interesse und ihre Bereitschaft zur Interaktion mit der subtilen, unsichtbaren Welt der Geister noch mehr.
Wie können wir fühlen, dass die Geister uns antworten?
Die Erklärung des Meisters weckte Hoffnung in Sandra. Und in ihrer Stimme waren jetzt Hoffnung und Begeisterung zu hören, die die Scham ersetzten.
Unmittelbar kommt ein ungewöhnlicher Zustand zu uns. Das ist die Antwort der Geister,
antwortete ihr der Hüter des Wissens.
Oft enthält dieser Zustand eine Botschaft, und mit ihr wird klar, was zu tun ist, wie zu reagieren ist. Wenn wir eine Frage gestellt haben, kommt die Antwort oder ein Hinweis, eine Anleitung. So antworten uns die Geister.
Als sie diese Worte hörten, wurden viele Schüler begeistert, erinnerten sich an ihre Erfahrungen im Umgang mit den Geistern und an die Hilfe, die sie erhalten hatten.
Großer, wir füttern die verschiedensten Geister, Gottheiten, aber wir füttern nie den Geist des Egregors. Ist das denn notwendig?
Fragte ein großer, schwarzhaariger Mann, dessen östliches Aussehen auf wunderbare Weise mit hellblauen Augen kombiniert war.
Oder geschieht das auf andere Weise, durch unsere Einbindung oder unseren Dienst?
Am wichtigsten sind die Emotionen. Sie sind das beste Opfer, das wir bringen können,
antwortete der Weise.
Einbindung und Dienst sind auch ein würdiges Opfer. Aber nur dann, wenn der Mensch erhabene Emotionen erlebt. Aber wenn ihr euch nur formal an die Geister wendet, wird das nichts bringen.
Meister, verstehe ich richtig, dass wir ständig irgendeine Emotion kultivieren und dieses Opfer ständig bringen müssen?
Stellte der Mann eine neue Frage.
Oder ist es besser, mit dem Einfachen zu beginnen, in einem Zustand der Meditation zu sein und zu beobachten, was in uns geschieht? In welche Richtung sollten wir uns bewegen? ständig darauf achten, eine Emotion zu kultivieren oder einfach damit zu beginnen, uns unaufhörlich selbst zu beobachten.
Du hast richtig bemerkt, Kemal, dass die Kultivierung von Emotionen viel Energie erfordert,
lächelte ihm der Hüter des Wissens zu.
Es braucht Energie und sie reicht nicht immer aus, um den ganzen Tag erhabene Emotionen zu kultivieren. Deshalb, wenn wir sie nicht haben, beobachten wir einfach uns selbst, erkennen uns, sehen, welche Prozesse in uns stattfinden. Das erfordert nicht viel Kraft. Aber wenn die Energie erscheint, beginnen wir wieder, erhabene Emotionen zu kultivieren, ohne dabei aufzuhören, uns selbst zu beobachten.
Meister, was kann überhaupt als Opfergabe dienen? Früher schlachtete man zum Beispiel Vieh. War das nur eine Erfindung der Menschen? Oder benötigten die Geister wirklich solche Opfer?
Mischte sich eine schlanke, rothaarige Frau mit ausdrucksvollen grünen Augen und einer Schar von Sommersprossen auf den Wangen in das Gespräch ein.
Früher hatten die Menschen nichts außer Vieh, Theresa,
fuhr der Weise fort zu erklären.
Das Wohl eines Menschen wurde anhand der Herde gemessen, die er hielt, denn in den Viehzuchtstämmen gab es keine anderen Werte. Die Menschen zahlten einander mit Fleisch, Wolle und anderen tierischen Produkten, die damals sogar Geld ersetzten. Und deshalb wurde Vieh als Hauptbesitz auch den Geistern geopfert. So gab der Mensch einen Teil seines Wohlstands frei und bat im Gegenzug um etwas anderes, das er benötigte. Traditionell aß die schamanische Gemeinschaft, nachdem sie sich versammelt hatte, das Fleisch der den Geistern geopferten Tiere. Danach wurden die Felle dieser Tiere in Richtung des Geistes aufgehängt, an den sie sich gewandt hatten. Es wurde angenommen, dass die Seele dieses Viehs zu diesem Geist ging, um ihm nun zu dienen. Es gab auch einen weiteren Grund für das Opfern von Vieh, die dunklen Geister. Sie müssen auch mit etwas gefüttert werden, deshalb beginnen sie, Menschen anzugreifen, Krankheiten zu senden oder Menschen gegeneinander aufzuhetzen, um Streit oder sogar Krieg zwischen den Stämmen zu provozieren. Deshalb, um zu verhindern, dass die Geister Unheil anrichten, opferten sie ihnen Vieh. So wurden sie mit dem vergossenen Blut gesättigt und zogen sich zufrieden für eine Weile zurück. Es gab auch eine dritte Art, Vieh zu opfern, symbolisch. Diese Art von Opfer war in der Regel Ulgen oder Tengri gewidmet. Wenn es ein Hirsch oder Pferd war, wurde es nicht angespannt oder geritten. Wenn es ein Schaf war, wurde ihm die Wolle nicht geschoren und es wurde nicht geschlachtet. Es wurde angenommen, dass solche Tiere einem bestimmten Geist oder Gott gehörten und obwohl sie mit anderen Tieren weideten, dienten sie den Menschen nicht mehr. Ein schönes und stattliches weißes Tier wurde üblicherweise für Ulgen oder Tengri ausgewählt, ein schwarzes, hässliches und fehlerhaftes für Erlik. Für ihn als dunklen Geist war das Opfer nicht symbolisch. Das Tier, das ihm gewidmet war, wurde getötet. Als der Ackerbau die Viehzucht ablöste, traten solche Opfergaben in den Hintergrund, aber die Essenz des Opfers blieb dieselbe. Die Reinigung des Wohlstands, um etwas anderes im Gegenzug zu erhalten.
Meister! Bedeutet das, dass das Opfer in jedem Fall egoistisch ist? Ich bringe es da, um etwas für mich selbst im Gegenzug zu erhalten. Kann es ein Opfer geben, das nicht egoistisch ist? Und hat ein solches Opfer einen Sinn, wenn ich nichts im Gegenzug verlange?
Stellte Theresa eine weitere Frage. Als empfindsame und erhabene Natur strebte Theresa danach, sich von fiktivem Wohlstand zu befreien, ohne dabei zu einer verrückten Einsiedlerin zu werden, die durch Askese nur ihren Egoismus stärkte. Jetzt war auf dem Gesicht des Mädchens die Erregung leicht zu lesen, die durch das Vertrauen beruhigt wurde, dass der Weise sie auf den richtigen Weg führt.
Wenn wir nichts im Gegenzug verlangen, beginnen wir geistig zu wachsen. Wir opfern unsere Lügen, negativen Emotionen und Identifikationen für unsere spirituelle Entwicklung,
antwortete der Hüter des Wissens.
Solch ein Opfer wird den höheren Geistern dargebracht, die dazu berufen sind, uns auf diesem Weg zu helfen. Es handelt sich nicht mehr um die Reinigung des Wohlstands, wie im Fall von Versuchen, etwas Fehlendes wie verschiedene materielle Dinge oder soziale Güter wie Ruhm und Status zu erhalten. Ein Opfer ohne Bitte ist nicht damit verbunden, etwas zu erhalten oder sogar jemandem zu helfen. Denn für irgendeine Person müssen wir auch etwas opfern, damit sie zum Beispiel gesund wird. Aber ohne eine Bitte opfern wir, um uns zu entwickeln. Haben wir unsere Lügen geopfert? Und siehe, die hellen Geister kamen, um uns bei unserer Entwicklung und unserem Wachstum zu helfen. Es handelt sich also nicht mehr um ein materielles Opfer. Und die als Ergebnis dieses Opfers erlangten Güter sind nicht materiell, sondern spirituell. Indem man selbstlos für die Entwicklung opfert, erlangt ein Mensch die unvergänglichen Schätze seiner Seele.
Meister, ist es auch damit verbunden, dass man im Leben lernen muss, um Hilfe zu bitten? Das kann selbst mit einfachen Menschen sehr schwierig sein. Wie sollen wir dann die Geister richtig um Hilfe bitten?
Fragte Sandra.
Viele von ihnen sind ganz wie Menschen. Man muss einen Zugang zu ihnen finden. Mögen sie etwa auch ein Lächeln und Aufmerksamkeit?
Bei diesen Worten spielte ein freudiges Lächeln auf dem Gesicht des Mädchens. Denn sie hatte bereits ohne Worte, nur durch den Blick auf den Meister verstanden, dass ihre Vermutungen richtig waren. Sandra war schon lange Schülerin des Hüters des Wissens. Und obwohl die Weisheit, die er teilte, unerschöpflich zu sein schien, wusste sie, dass sie alles begreifen könnte, wenn sie nicht vom Weg abkommt.
Ja, Sandra, genau wie man im Leben Menschen mit positiven Emotionen um etwas bitten sollte, so sollte man auch die Geister bitten. Wenn wir so bitten, erhöhen sich bereits die Chancen, dass uns jemand etwas gibt,
erklärte der Weise.
So bitten wir auch die Geister mit positiven Emotionen. Sind die Emotionen stark, wird uns sofort Hilfe zuteil. Von Kindheit an wurde uns beigebracht, du bittest den Onkel nicht um ein Eis oder etwas anderes. Wir haben selbst genug. Wir brauchen nichts. Du störst die Tante nicht. Warum belästigst du sie? Bitte sie um nichts. Das heißt, wir wurden daran gewöhnt, nichts zu bitten, wurden bestraft. Wenn ein Kind versuchte, jemanden um etwas zu bitten, wurde es verboten. Man sagte, dass man das nicht tun dürfe und so weiter. Deshalb ist der Mensch so gehemmt, komplex behaftet, unterdrückt aufgewachsen. Er traut sich sogar nicht, nach der Urzeit zu fragen. Deshalb muss der Mensch sich befreien, freier werden und anfangen zu bitten, wenn er etwas braucht, mit den richtigen Emotionen. Und dann werden ihm sowohl Menschen als auch Geister helfen.
Großer, auf einem der Darshans sagtest du, dass, wenn wir uns an Gott wenden, er uns nicht immer hört.
Kamal kam wieder ins Gespräch.
Anstelle von ihm hören uns bestimmte Geister. Hat es dann überhaupt einen Sinn, uns an Gott zu wenden, oder sollten wir uns besser direkt an die Geister wenden? Nehmen wir an, ich tue etwas und muss beten, an wen soll ich mich dann wenden, an Gott oder an die Geister?
Den Menschen wurde eingebläut, dass es keine Geister gibt, und deshalb haben sie sich nur an Gott gewandt.
erinnerte der Hüter des Wissens seine Schüler erneut an die weltliche Dummheit.
Aber tatsächlich erreichen einfache Anrufungen Gott nicht, weil sie das Niveau, auf dem sie wirken, nicht verlassen können. Bitten um Materielles, um irgendwelche Güter, Gesundheit und so weiter erreichen Gott nicht. Solche Bitten bewegen sich auf der vitalen Ebene und erreichen daher nur vitale Geister. Wenn jedoch das Gebet mit erhabenen Emotionen erfolgt, erreicht es höhere Geister, die Engel und Erzengel. Nur Gebete um das Höchste, Bitten um die Verschmelzung mit ihm. Ich möchte mit Gott verschmelzen, in ihm auflösen, können zu dem wahren Gott gelangen, weil wir nicht in Engeln aufgehen können.
Die Begegnung mit dieser neuen Wahrheit brachte die Versammelten zum Nachdenken. Wie kommt es, dass der allmächtige Gott sie nicht hört? Wendet Gott sich wirklich von ihnen ab? Wozu existieren all diese Geister? Der Hüter des Wissens verstand die Verwirrung seiner Schüler sehr gut und, indem er ihnen Energie der Unterstützung und Akzeptanz sandte, fuhr er fort zu erklären:
Stellt euch Arbeiter in einer Fabrik vor, die einen Antrag an den Direktor schreiben, um sie um irgendein Werkzeug zu bitten,
um eines der Grundprinzipien des Seins zu erklären, griff der Weise zu einem ganz einfachen Vergleich.
Ihre Bitte wird nicht vom Direktor, sondern vom Lageristen erfüllt. Er wird den Arbeitern die benötigten Werkzeuge aushändigen. Andere Fragen werden auch von irgendeinem untergeordneten Manager entschieden, nicht vom Fabrikdirektor selbst. So ist es auch mit unseren Anrufungen an Gott. All unsere Bitten werden unter den Geistern verteilt und jede von ihnen erreicht genau den Geist, der uns helfen wird. Heutzutage herrscht Monotheismus, in dem behauptet wird, es gebe keine Geister und keine anderen Götter. Nur den einen Gott, deshalb haben alle angefangen, sich an ihn zu wenden. Aber in Wirklichkeit werden unsere Gebete verteilt. Nur Bitten um Verschmelzung erreichen Gott. Und alles andere, von Gebeten um Gesundheit bis hin zu allen möglichen kleinen Wünschen, wird von Helfergeistern erfüllt.
Meister, wer sind dann die Heiligen? Ich habe irgendwo gehört, dass das Christentum der Heuchelei beschuldigt wird, weil sie sagen, dass Gott einer ist. Aber es ist nicht nur möglich, sondern auch notwendig, zu den Heiligen zu beten. Könnten die Heiligen auch Geister sein?
Fragte eine sehr junge Frau asiatischer Herkunft. Sie war zum Hüter des Wissens aus Südkorea gekommen, wo sowohl das Christentum als auch der Buddhismus verbreitet sind. Und deshalb quälten sie immer noch Zweifel über den richtigen Weg. Das Einzige, was sie jetzt sicher wusste, war, dass sie ohne die Hilfe eines wahren Meisters nur noch mehr verwirrt werden würde.
Du denkst absolut richtig, Ji-Yeon,
lächelte der Weise.
Im Christentum gibt es anstelle des Polytheismus eine Vielzahl von Heiligen. Ein Mensch betet beispielsweise zu Nikolaus, dem Wundertäter, und dieser hilft ihm. Obwohl im Christentum Geister und andere Götter verneint werden, besteht das Verständnis, dass die Heiligen auch helfen und dass man sich auch an sie wenden muss.
Also sind die Heiligen auch Geister?
Stellte Ji-Yeon eine neue Frage. Das Mädchen fühlte bereits, wie ihre Zweifel sie verließen. Ihr Blick klärte sich, ohne die Aufmerksamkeit zu verlieren. Und ein leichtes Lächeln berührte ihre Lippen.
Ja, die Heiligen haben ihre physische Hülle verlassen und sind zu Geistern geworden,
bestätigte der Hüter des Wissens.
In der Welt der Geister ist alles nach einer Hierarchie geordnet. Ein heiliger Mensch nimmt einen hohen Rang unter den Engeln ein. Ein gewöhnlicher Mensch, der zu den Geistern kommt, befindet sich auf einer niedrigeren Ebene. Es gibt auch niedrigere Geister und ganz unten sind verschiedene Larven und Dämonen. So sieht die Hierarchie der Geister aus. Je höher der Geist, desto höher ist seine Ebene und umgekehrt, je niedriger, desto näher ist er den Larven. Denkt ein Mensch an ein Verbrechen, jemanden auszurauben oder zu töten? Ihm werden die dunklen Geister und Dämonen helfen. Manchmal sind es sie, die dem Menschen den Gedanken einflüstern, das Böse zu tun, ihn betören und ins Moor führen.
Meister, wie wachsen die Geister in der Hierarchie? Und wie wird sie eingehalten? Angenommen, ein Mensch wird wiedergeboren und zu einem Engel, einem Helfer. Ist es möglich, dass, wenn wir für die Verstorbenen beten und das Karma reinigen, sie in der Geisterwelt in der Hierarchie aufsteigen?
Stellte Sandra eine neue Frage.
Die Schicksale meiner verstorbenen Verwandten und Bekannten beschäftigen mich sehr. Kann ich ihnen mit Gebeten helfen?
Ja, du kannst ihnen sehr helfen,
antwortete der Weise.
In der Welt der Geister gibt es denselben Aufstieg wie hier bei uns. Also, wenn wir für jemanden beten, können wir dieser Person helfen, wir geben ihr subtile Energie, leiten sie und helfen ihr auch, sich weiterzuentwickeln und aufzusteigen. Erinnern wir uns jetzt an Jan. Als er gerade in die subtile Ebene kam, zeigte er sich zunächst als Egoist, wie er es auf der Erde war, aber dann begann Jan über sein Verhalten nachzudenken und traf die bewusste Entscheidung, sich zu ändern. Und als Jan begann, den Menschen zu helfen, gegen die Larven zu kämpfen, Ratschläge zu geben, begann sein Wachstum in der Welt der Geister. Kaiur hatte zu diesem Zeitpunkt bereits ein bestimmtes Niveau erreicht und war zu den Engeln aufgestiegen.
Meister, und zu welcher Hierarchie gehört Allah? Er ist doch auch ein Geist,
fragte Kemal mit Zittern in der Stimme.
Ich habe ihn immer als den einen Gott vorgestellt, aber bald realisierte ich, dass es im Islam diesbezüglich Widersprüche gibt und Gott irgendwie von uns getrennt ist.
Allah wird als Geist des Egregors dargestellt, ebenso wie Jahwe,
begann der Hüter des Wissens zu erklären.
Hier ist dieselbe Geschichte wie im Christentum. Allah ist der eine Gott und an andere Götter zu glauben, ist nicht erlaubt. Aber damit wird behauptet, dass es auch andere Götter gibt. In der Bibel steht ebenfalls, dass der Mensch keine anderen Götter haben soll und nur Jahwe anbeten soll. Aber daraus kann man auch schließen, dass es andere Götter gibt. Wenn Sie behaupten, dass es andere Götter gibt, welcher ist dann Ihr einziger Gott? Gott, der in allem ist, in allen anderen Göttern, in den Menschen, in allen Dingen. Das ist der einzige Gott. Aber im Christentum und im Islam wird nicht nur der sogenannte einzige Gott anerkannt, sondern zusammen mit ihm auch andere Götter, denen man nicht anbeten und dienen soll.
Ja, jetzt verstehe ich,
sagte Kemal nachdenklich.
Und in vielen Religionen gibt es auch den Teufel. Also ist er auch irgendwie ein Gott? Er wurde von Gott selbst erschaffen, hat aber so viel Kraft, dass er die ganze Welt ins Chaos stürzen kann.
Ja, das ist ein weiterer Widerspruch,
nickte der Weise.
Wenn es Satan gibt, dann ist solch ein Gott nicht allumfassend, nicht einzig. Der einzige Gott umfasst alles in sich. Satan, Dämonen, Larven, all das ist er. Aber wenn Gott und Satan geteilt werden, oder zum Beispiel Ulgen und Erlik, dann ist das nicht der einzige Gott, sondern nur ein Teil, ein kleiner Gott, ein Teil des Ganzen. Oder zum Beispiel, gibt es Gott und die Welt? Es scheint, als ob Gott separat existiert und die Welt separat existiert und der Teufel existiert separat von dem kleinen Gott. Ein solcher partieller Gott ist ein Geist des Egregors oder ein planetarischer Geist, zum Beispiel der Geist der Erde oder der Geist Jupiters. Und wenn die Menschen beispielsweise zu Zeus beten, wenden sie sich um Hilfe an einen planetarischen Geist, an Jupiter oder an diesen Planeten. Oder sie beten zur Sonne, denn die Sonne ist auch ein Gott für viele Menschen. Und so stellt sich heraus, dass die meisten Menschen in ihren Gebeten nicht an den höchsten Gott richten. Wenn wir zum höchsten Gott beten, müssen wir verstehen, dass er in allem ist. Er ist im Teufel, in den Larven, in allen guten und schlechten Menschen, in allen anderen Dingen, in der ganzen Welt und in uns selbst. Das sind alles Teile des höchsten Gottes. Er umfasst absolut alles, und es gibt nichts, was nicht von ihm wäre. Wenn ein Mensch sich mit diesem Verständnis an Gott wendet, dann wendet er sich an den Höchsten.
Jetzt verstehe ich, dass unser Gott allumfassend und einzig ist. Und das ändert die Wahrnehmung vollständig,
sprach Ji-Yeon, und ihr Gesicht erhellte sich erneut mit einem Lächeln.
Wenn der Teufel auch ein Teil Gottes ist, was bringt es dann, den einen um Erlösung vom anderen zu bitten? Mit der einen Hand gibt Gott und mit der anderen nimmt er. Und das bedeutet, dass unser Leben ein großes Spiel ist, in dem wir ein Teil Gottes sind, genauso wie andere Dinge.
Genau so ist es,
bestätigte der Weise die Worte seiner Schülerin.
Im Christentum und im Islam gibt es diese Sichtweise nicht. Gott ist klein, weil die Welt separat von ihm existiert. Und alle Menschen leben separat von ihm und sogar Satan stört ständig. Der Teufel existiert separat, die Engel der Dunkelheit und des Schattens existieren irgendwo separat. Ein solcher begrenzter Gott ist einfach ein Geist des Egregors. Die Gebete zu einem solchen Gott bauen einen religiösen Egregor auf. Er wird mit Emotionen aufgeladen, die Menschen wenden sich an ihn. Und meistens erreicht alles den Geist des Egregors. Dort, wo Polytheismus praktiziert wird, wendet man sich an die Geister der Planeten, an Jupiter, Mars, Venus und so weiter. Das heißt, man betet zu den planetarischen Geistern, die auch auf etwas einwirken und helfen. Deshalb sollten wir jede Religion studieren, wie sie strukturiert ist, wie Gott in ihr dargestellt wird, und dann werden wir sofort sehen, was ist. Welcher Gott ist das? Ist es ein Geist des Egregors, ein planetarischer Geist oder tatsächlich der Höchste, der absolut alles umfasst?
Meister, in meiner Heimat, in Indien, gilt die Kuh als heiliges Tier,
sprach eine zierliche, braunäugige Brünette, die vor Aufregung mit ihrer üppigen Zopffrisur spielte. Verlegen durch die Aufmerksamkeit des Weisen konnte Bhavati ihre Frage nicht beenden, aber der Weise erfasste die Essenz.
In fast allen Glaubensrichtungen gibt es heilige Tiere. Bei einigen ist es die Kuh, bei anderen der Hirsch, bei anderen die Katze oder sogar ein Vogel,
begann der Hüter des Wissens zu erklären, lächelnd.
Oft sind sie mit einer Gottheit verbunden. Manchmal ist es ihr Reittier oder ihr treuer Freund und Helfer, wie zum Beispiel ein Hund. Es gibt auch Tiere, die mit dem Totem einer Ahnenlinie verbunden sind. Ein bestimmtes Tier wird als Totem ausgewählt und es wird angenommen, dass es nicht auf der Jagd getötet, nicht gegessen und überhaupt geschützt werden soll, weil es die Ahnenlinie schützt. Daher werden göttliche und totemische Tiere als heiliger angesehen als andere, die gegessen oder als Arbeitstiere verwendet werden können. So ist die Kuh in Indien nur ein Beispiel von vielen heiligen Tieren.
Der zustimmende und sanfte Blick des Meisters löste alle Unsicherheit in Bhavati auf und sie, ermutigt durch die Antwort des Weisen, sprach hastig, aus Angst, noch eine Chance zu verpassen.
Meister, hängt die Kraft des Geistes des Egregors davon ab, wie sehr seine Teilnehmer in den Dienst an ihm eingebunden sind? Oder wird dem Geist selbst eine gewisse Kraft gegeben, die er dann auf alle Teilnehmer des Egregors verteilt? Oder arbeiten beide Seiten?
Es hängt von den Teilnehmern ab. Alles hängt von den Emotionen ab. Je mehr Emotionen die Teilnehmer des Egregors haben, desto stärker wird der Egregor selbst,
erklärte der Weise.
Diese emotionale Energie sammelt sich aus Gebeten, Anrufungen und Gedanken. Wenn zum Beispiel jemand eine Handlung für den Egregor ausführt, also ihm auf eine bestimmte Weise dient, dann beginnt diese zuvor gesammelte Kraft vom Egregor auf ihn gerichtet zu werden. Der Mensch fühlt, als hätte er Flügel bekommen, viel Energie, als würde etwas ihn führen, und das ist die gesammelte Energie, die zu ihm kommt. Sie kommt nicht, weil er beschlossen hat, seine egoistischen Dinge zu tun, sich etwas anzueignen oder jemandem zu schaden. Sie kommt, weil diese Person dem Egregor dient, eine Handlung für den Egregor ausführt, und dann wird ihm diese Kraft gegeben.
Meister, es gibt Menschen, die den dunklen Kräften huldigen, zum Beispiel Satan. Gleichzeitig wurden die meisten von uns dazu erzogen, dies negativ zu sehen,
sagte ein hoher, blondhaariger Junge mit Zittern in seiner Stimme. Der Hüter des Wissens verstand ohne weitere Worte, dass dieses Thema für seinen Schüler persönlich und lange besorgniserregend war.
Was treibt diese Menschen wirklich an und wie sollten wir uns dazu verhalten? Helfen ihnen wirklich die dunklen Kräfte?
Was du jetzt fragst, ist nichts weiter als eine törichte Bewegung, Protest um des Protestes willen,
versicherte ihm der Weise.
Aber die Anbetung der dunklen Kräfte hat auch eine andere Seite. In der Antike zum Beispiel huldigte man Erlik oder Shiva, dem Gott der Zerstörung in Indien. Wenn es einen Gott der Schöpfung gibt, muss es auch einen Gott der Zerstörung geben. Brahma erschafft, Vishnu erhält und Shiva zerstört. Oder Ulgen erschafft, Umai erhält und Erlik zerstört. Und wenn man wirklich den Kräften der Zerstörung huldigt, dann huldigt man Erlik. Will zum Beispiel jemand das Rauchen aufgeben und wendet sich an Erlik, damit er ihn von dieser schlechten Angewohnheit befreit. Nimm mir die Angewohnheit zu rauchen, zu viel zu essen, faul zu sein, irgendeine meiner Lügen zu nehmen, negative Emotionen, Identifikationen zu nehmen. Das sind die Dinge, um die man Erlik bitten sollte. Ähnlich ist es mit Shiva. Er wird auch das Negative nehmen und bei der Entwicklung helfen. Satanismus hingegen ist keine Anbetung von Erlik oder Shiva, sondern einfach Antichristentum, der Wunsch entgegenzuwirken, aus Trotz. Anstatt Christus gibt es den Antichrist, anstatt der Jungfrau Maria eine Hure, Gebete werden rückwärts gelesen, Heiligtümer werden entweiht. Satanisten verdrehen einfach alles, was im Christentum existiert, und machen alles umgekehrt. Also ist es einfach eine törichte Protestbewegung.
Ja, jetzt verstehe ich, was im Kopf meines Bruders vorgeht,
seufzte der Junge.
Er tut alles aus Trotz gegenüber unserer Mutter, und sie ist sehr gläubig. Mein Bruder verdreht alles, um ihr zu trotzen, wissend über alle christlichen Rituale und Heiligtümer nicht schlechter als sie.
Genau so, Ingvar, der heutige Satanismus basiert genau auf dem Christentum,
nickte ihm der Hüter des Wissens zu.
Aber die wahre Anbetung des Teufels ist die Anbetung von Erlik oder Shiva, also den Göttern der Zerstörung. Es gab antike Kulte, die mit Erlik, mit Shiva, mit anderen Göttern verbunden waren, die zerstörten, und solche Kulte waren richtig, weil sie nicht zum Beispiel ein Protest gegen Ulgen waren. Damals verstand man, dass wenn es Ulgen gibt, es auch Erlik gibt, dass wenn es Brahma gibt, es auch Shiva gibt. Aus einem solchen ganzheitlichen Weltbild entstand der Kult des Teufels, und seine Anhänger wussten, dass um etwas loszuwerden, man Erlik ein Opfer bringen musste. Oder um zu verhindern, dass er böse Geister schickt, musste man sie im Voraus besänftigen, etwas als Opfer bringen, zum Beispiel Vieh, damit diese Geister die Menschen in Ruhe lassen. Also war im alten Kult der Anbetung der Götter der Zerstörung eine vernünftige Handlung, die aus dem Verständnis der Situation heraus entstand. Der moderne Satanismus ist einfach eine dumme, sture Protestbewegung, die bis zum Wunsch reicht, Heiligtümer zu entweihen, und es gibt keinen Platz für Bitten um Befreiung. Es gibt eine echte Anbetung der Götter der Zerstörung, eine richtige Interaktion mit ihnen, damit sie auch helfen und etwas annihilieren. Und dann gibt es die dumme, rebellische Punkbewegung im Christentum, die heute Satanismus genannt wird.
Meister, es gibt verschiedene Geister, verschiedene Gottheiten, zum Beispiel Umai, die Göttin Lakshmi, es gibt Brahma und so weiter. Verstehe ich das richtig, dass es verschiedene Arten von Energie gibt und wir, indem wir uns auf Umai einstimmen, uns auf diese Energie einstimmen, hat jede Art von Energie in verschiedenen Kulturen ihren eigenen Namen?
Stellte Sandra ihre neue Frage.
Es gibt verschiedene Arten von Energie, die von verschiedenen Planeten kommen,
antwortete der Weise.
Zum Beispiel kann dieselbe Gottheit in einer Kultur Perun und in einer anderen Zeus genannt werden. Anderswo wieder Indra. Tatsächlich ist es derselbe Planet Jupiter, der nur in verschiedenen Kulturen unterschiedlich genannt wird. Und er ist mit demselben Gott des Donners verbunden. In verschiedenen Kulturen werden der Gott und der Planet unterschiedlich genannt. Aber eigentlich meinen sie dasselbe Phänomen, nämlich den Einfluss Jupiters.
Meister, wie sollen wir mit Geistern interagieren?
Kehrte Jiyeon zum Gespräch zurück.
Sollen wir uns allgemein an Geister wenden oder bestimmte Beziehungen aufbauen? Einen der Geister zähmen, ständig mit ihm kommunizieren? Gibt es diese Möglichkeit? Und hat ein Mensch festgelegte Helfergeister?
Ja, wir müssen definitiv Beziehungen zu Geistern haben,
bestätigte der Hüter des Wissens.
Angenommen, wir haben von einem Gott gehört, sagen wir Quetzalcoatl. Wir haben erfahren, dass es einen solchen Gott gibt, aber wer er ist, verstehen wir nicht. Wir beschließen, zu ihm zu beten, einfach so, ohne emotionale Verbindung, und es funktioniert nicht. Und das, weil wir keine Vorstellung von diesem Gott haben, keine emotionale Verbindung aufgebaut haben, und deshalb können wir uns nicht richtig an ihn wenden. Aber Christus zum Beispiel kennen wir gut aus der Kindheit. Über ihn wird ständig gesprochen. Wir stellen ihn uns irgendwie vor, interessieren uns, wir haben einen Film über Christus gesehen und das Evangelium gelesen. Das heißt, wir haben eine Vorstellung von Christus und es ist uns leicht, uns an ihn zu wenden, weil wir bereits Gefühle für ihn haben, irgendwelche Emotionen und Gedanken über ihn. Mit ihm werden Beziehungen aufgebaut. Und dank dieser Beziehungen wird der Geist Christi uns tatsächlich helfen. Aber Quetzalcoatl können wir uns nicht einmal vorstellen. Wir haben keine Emotionen ihm gegenüber, keine Gedanken über ihn, kein Bild. Und wir können uns nicht richtig an ihn wenden. Wie soll er uns dann helfen? Deshalb ist das Wichtigste bei der Anrufung von Geistern und Gottheiten starke Beziehungen. Ohne sie bleiben unsere Bitten unbeantwortet.
Lieber Meister, welche Verbindung haben wir zu unseren verstorbenen Verwandten?
Wandte sich eine Indianerin mit einer neuen Frage an ihn.
Sie verlassen uns doch nicht. Ich fühle, dass der Geist meiner Großmutter bei mir ist. Sie hat mich so geliebt. Ich kann nicht glauben, dass sie mich verlassen könnte.
Deine Gefühle täuschen dich nicht, Bhavati,
versicherte ihr der Weise.
Die stärkste Verbindung haben wir tatsächlich zu unseren verstorbenen Verwandten. Danach sind wir mit dem Schutzengel verbunden, der jedem von uns von den höheren Kräften gegeben wird, obwohl wir selbst vielleicht gar nichts davon wissen. Dann kommen die Egregore, mit denen jeder Mensch bereits verbunden ist, weil er sich unweigerlich in einem Egregor befindet. Ein Mensch kann im christlichen Egregor sein, im islamischen, im shintoistischen oder sich ganz von der Religion lösen und in einem ideologischen Egregor engagieren. Und mit ihm hat der Mensch definitiv eine Verbindung, einen unbewusst hergestellten Kontakt. Oft versteht der Mensch selbst nicht, dass diese Verbindung existiert und dass er tatsächlich ein Kanal für bestimmte egregorische Kräfte ist. Vielleicht wurde er vom familiären Egregor erfasst und er dient und huldigt ihm. Dieser Egregor beginnt, ihn in verschiedene Richtungen zu ziehen. Oder der kommunistische Egregor. Jemand hat stark an diese Ideologie geglaubt und sich so an den kommunistischen Egregor angeschlossen. Jemand hat an den Faschismus geglaubt und war mit dem faschistischen Egregor verbunden. Das heißt, verschiedene Egregore wirken auf uns und wir verstehen das vielleicht nicht. Aber sie führen uns tatsächlich in ihre Richtung. Deshalb ist das Wichtigste für uns zu erkennen, welche Kräfte der subtilen Ebene mit uns verbunden sind. Wenn wir anfangen zu analysieren, sehen wir viele Larven mit verschiedenen Teufeln, unseren Schutzengel, die Geister der Verstorbenen, planetarische Einflüsse und die Egregore, in denen wir uns befinden.
Alle als Einheit, die Schüler des Hüters des Wissens, hörten ihm zu, überwältigt von Emotionen bei der Erkenntnis, dass die Dienstleistung an Egregoren allen Menschen auf der Erde eigen war. Einige empfanden Verärgerung darüber, dass ihre Angehörigen von einem ideologischen Egregor versklavt waren, während andere sich freuten, dass selbst die verirrteste Seele einen Schutzengel hatte, der helfen konnte. Es gab auch jene, die erkannten, dass die Verbindung zu einem schlechten Egregor bei ihnen noch bestand.
Dann fängt der Mensch an zu realisieren, dass der Egregor, dem er unwissentlich gedient hat, ihm in Wirklichkeit fremd ist,
fuhr der Meister fort.
Er trat der Partei bei, diente dem kommunistischen Egregor und dann begann der Mensch nachzudenken, warum mache ich das alles? Wohin hat mich dieser Egregor geführt? In den Krieg, zum Aufbau des Kommunismus, in die Lager. Der Mensch wünschte spirituelle Entwicklung und begann, nach höheren Egregoren zu suchen, die ihm helfen würden, besser zu werden, etwas im Leben zu verstehen, sich in allem zurechtzufinden. Ich möchte in solch einen Egregor eintreten. Ich werde gezielt meine Emotionen dorthin richten, beten, den Kontakt auf jede mögliche Weise aufrechterhalten, denn dieser Egregor hilft mir. Aber andere Egregore zerstören mich, machen mich dumm für ihre eigenen Zwecke. Ich möchte ihnen nicht dienen. Das denkt ein bewusster Mensch. Wenn wir selbst anfangen zu wählen, unter welchem Einfluss wir stehen und welchem Einfluss wir entgehen wollen, dann beginnen wir, unser Leben selbst zu steuern. Aber wenn ein Mensch wie ein Zombie ist, selbst nicht versteht, was ihn beeinflusst, wohin er geführt wird, welche Kräfte ihn lenken, dann wird er Teil der Masse, eine Marionette, die in verschiedene Richtungen geworfen wird und die Wünsche niedriger Geister und Egregore erfüllt. Und dann wird er schließlich ihr Opfer.
Lieber Meister, du sagtest, es gibt die Anbetung von Erlik und von Antichrist, die im Grunde genommen einfach das Gegenteil ist,
fragte Sandra.
Aber wenn wir gegen die dunkle Kraft kämpfen, gegen wen kämpfen wir dann? Gegen die Larven, die von Erlik kommen. Gleichzeitig beten wir zu Erlik, zeigen ihm durch Rituale unseren Respekt. Warum treten wir dann gegen die dunkle Kraft an?
Natürlich, wenn die Larven anfangen, uns zu verzehren, müssen wir uns dagegen wehren, nicht zulassen, dass die dunklen Kräfte die Oberhand über uns gewinnen,
begann der Weise zu erklären.
Und Erlik sendet Larven aus, damit sie in die Welt gehen und dort Zerstörung anrichten. Deshalb wenden wir uns an ihn mit der Bitte, dies nicht zu tun, versuchen, ihn zu besänftigen, führen bestimmte Rituale durch, damit er uns nicht zu viele Larven sendet und uns die Möglichkeit gibt, uns zu verbessern und unser Karma zu reinigen, bevor es zu einem unumkehrbaren Verlauf der Ereignisse kommt. Manchmal greifen die Larven von selbst an, ohne sein Wissen. Dann bitten wir Erlik, sich darum zu kümmern und sie zu vertreiben.
Meister, was sollen wir tun, wenn Erlik während des Gebets um Blut bittet? Wenn wir ein Tier opfern, gilt das als Sünde?
Stellte das Mädchen eine neue Frage.
Erlik bittet nicht unbedingt um Blut. Er ist auch mit einem Blutersatz zufrieden, zum Beispiel, dass die Menschen Krieg führen,
antwortete der Hüter des Wissens.
Kriege werden ausgelöst, weil die Geister irgendeine Nahrung für sich wollen. Aber anstelle von Menschen, damit sie nicht im Krieg sterben, kann man ein anderes Opfer bringen. Statt Menschen schlachtet man Vieh und es wird ein Ersatzopfer. Aber wenn wir in unserem normalen Zustand Erlik anbeten, dann reicht es, ihn zu bitten, alles Schlechte, unsere schlechten Gewohnheiten, unsere Lügen, negative Emotionen wegzunehmen. Denn wir sind nicht mit dem Staat, mit dem Krieg verbunden, um blutige Opfer zu bringen. Wir opfern einfach das, was uns stört, was wir loswerden wollen, und Erlik nimmt es weg.
Meister, es gibt auch Menschen, die schwarze Magie verwenden, anscheinend zum Guten, damit es keine Streitigkeiten in der Familie gibt oder damit der Ehemann nicht trinkt,
dachte Theresa nachdenklich.
Aber gleichzeitig haben sie keine Art von Weihe. Sie führen Rituale durch, indem sie schwarze Magie verwenden. Ist das gefährlich? Wie sollen wir uns dazu verhalten?
Es hängt von der Art des Anrufens ab. Menschen können um völlig unterschiedliche Dinge bitten,
erklärte der Weise.
Einer bittet aus Egoismus Erlik, ihm zu helfen, sich an einem Nachbarn zu rächen, ihm Böses anzutun. Oder es kann eine Bitte an Erlik sein, böse Geister von einem kranken Menschen zu vertreiben, damit sie ihn nicht verzehren und er gesund wird. In diesem Fall bittet der Mensch aus Mitgefühl für seinen Nächsten um Hilfe, nicht aus Egoismus. Daher ist schwarze Magie das, was aus Egoismus getan wird, aus dem Wunsch, Böses zu tun. Aber wenn eine Magie ausgeführt wird, um jemandem zu helfen, etwas Gutes zu tun, dann wird das Anrufen von Erlik bereits gute Magie.
Großer, Ich hatte eine Situation, in der ich einen sehr wichtigen Gegenstand verloren hatte und ihn lange nicht finden konnte,
teilte Bhavati ihre Geschichte mit.
Dann kam mir die innere Entscheidung, dass ich einige meiner schlechten Eigenschaften opfern würde, und danach wurde der Gegenstand gefunden. Heißt das, die Geister haben mich gehört?
Ja, die Geister haben dir tatsächlich geholfen,
bestätigte der Weise die Worte des Mädchens.
Um uns herum sind immer Geister, und wenn wir uns an sie wenden, können sie uns helfen, etwas zu finden. Oder wenn wir uns im Wald verirren, wenden wir uns wieder an die Geister, und sie helfen uns. Da hat sich jemand im Wald verirrt, und er erinnert sich, dass man ihm erzählt hat, man solle seine Kleidung verkehrt herum anziehen, damit der Waldgeist ihm hilft. Zuerst dachte er, es sei Unsinn, aber nach einer Stunde, zwei, drei. Der Mensch ist hungrig, ihm ist kalt, unter dem Regen, aber er besteht weiterhin auf seinem Irrtum. Dann konnte er nicht mehr widerstehen, zog seine Kleidung verkehrt herum an, und plötzlich sieht er, dass neben ihm eine Försterhütte steht. Er ging hinein, wärmte sich auf und erkannte, dass die Geister uns tatsächlich helfen. Aber dafür müssen wir uns an sie wenden, einige Rituale durchführen, die für die Kommunikation mit ihnen erforderlich sind, und dann kommt die Hilfe.
Also ist das Umkehren der Kleidung so ein Ritual, keine bloße Allegorie? Die Geister müssen die Bereitschaft des Menschen zur Interaktion sehen?
Fragte Kemal, der zuvor solche Rituale belächelt hatte, aber jetzt erkannte, dass sie ihren eigenen Sinn hatten.
Du hast alles richtig verstanden,
nickte ihm der Hüter des Wissens mit einem Lächeln zu.
Bestimmte Rituale funktionieren, wenn ein vernünftiger Mensch dieses Ritual kennt, weil es ihm jemand übertragen hat, führt er es durch und die Geister beginnen dann zu helfen. Aber wenn der Mensch stur bleibt und nicht bereit ist, ein einfaches Ritual durchzuführen, dann schauen die Geister auf seine Sturheit und wundern sich über seine Dummheit. Dann helfen sie ihm, den Dummkopf zu lehren, bis er endlich versteht, dass man die richtigen Rituale durchführen muss. Und dann, wenn er es richtig macht, beginnen die Geister ihm zu helfen.
Meister, wenn ich zu Aufgaben der Kraft rausfahre, kann ich oft selbst nichts machen. Und ich verstehe irgendwie, dass nichts klappen wird,
teilte Sandra ein Problem.
Es gibt bestimmte Anrufungen an Geister, die du uns beigebracht hast. Und dank ihnen stelle ich mich ein und bete, weil ich selbst nichts machen kann. Und es passiert so, dass sich Zufälle auf eine Art und Weise aneinanderreihen und letztendlich zu guten Ergebnissen führen. Ich habe bemerkt, dass sie immer mit der Hilfe verbunden sind, die ich von den Geistern erhalte. Das Problem ist nur, dass mein Verstand die Handlungen der Geister nicht schnell genug erkennen kann. So schnell machen sie alles, beseitigen Hindernisse, führen uns auf den richtigen Weg. Heißt das, wir können selbst nichts Gutes machen, ohne die Hilfe der Geister?
Natürlich müssen die Geister helfen, aber der Mensch kann auch selbst etwas tun,
korrigierte sie der Weise.
Oft ist der Mensch blind, er sieht nicht, selbst wenn er etwas Gutes tun möchte, wie er es tun soll, welche Methode. Ihm kommt kein Verständnis seiner Handlungen. Aber für die Geister aus der subtilen Ebene ist alles sichtbar. Deshalb können sie uns leicht sagen, wie man eine gute Tat besser macht, andere Menschen zu uns führt. Die subtile Ebene gibt ihnen die Möglichkeit zu sehen, was wir aus der physischen nicht sehen.
Großer, gibt es eine Verbindung zwischen Absicht und der Hilfe der Geister?
Erkundigte sich Theresa.
Zum Beispiel als Käufer erlebe ich, dass jemand eine Absicht gesetzt hat, etwas bestellt hat. Und alles fügt sich so, als würde das Universum helfen. Und jemand hat keine Absicht gesetzt und monatelang kann der Kauf nicht gefunden werden. Heißt das, dass Bitten und das Erhalten von Ergebnissen auch direkt mit der Kommunikation mit Geistern verbunden sind? Hat man die Unterstützung der Geister gesichert? Bekommt man das Ergebnis? Hat man auf Zufall gehofft? Bekommt man nichts?
Natürlich, wenn wir eine Absicht setzen, ein großes Ziel haben, in das Emotionen investiert sind, dann beginnen die Geister uns zu helfen,
bestätigte der Hüter des Wissens ihre Worte.
Der gesamte Raum beginnt sich gemäß unserem Ziel zu verändern. Und wenn wir kein Ziel haben, keine Emotionen investieren, wird natürlich nichts passieren. Ich habe euch bereits von Telepathie erzählt. Einer behauptet, er sei ein großer Telepath, bittet darum, eine einfache Zahl zu erraten, die er dann erraten wird. Aber im Kopf des Telepathen gibt es bereits ein lebhaftes Bild. Eine 2, die einmal in sein Tagebuch geschrieben wurde. Und derjenige, der gebeten wurde, eine Zahl zu erraten, ist in einem offenen Zustand. Er denkt darüber nach, was er raten soll, hatte vorher keine Gedanken, aber plötzlich kommt ihm die besagte 2 in den Sinn. Und der Telepath errät, dass diese 2 erraten wurde. Deshalb stellt sich heraus, dass jemand, der bereits eine Absicht hat, auf andere Menschen einwirkt, die in einem sinnlosen Zustand sind, die keine konkreten Ziele und Absichten haben. Sie werden zu einer solchen Person hingezogen und beginnen sofort, sich ihm anzupassen, weil er ein Ziel und eine Absicht hat. Und sie unfreiwillig anfangen, das zu tun, was er will, weil er dieses starke Verlangen hat, das alle beeinflusst. Genau wie bei dieser telepathischen Erfahrung. Wenn wir einen Gedanken im Kopf haben, eine 2 oder etwas anderes, und andere keine spezifischen Gedanken haben, dann beginnen sie, unseren Gedanken aufzufangen und er beginnt, auf sie zu wirken. Wenn sie natürlich ihre eigenen starken Gedanken und Wünsche haben, denen sie nachgehen, dann wird das nicht auf sie wirken. Deshalb ist es sehr wichtig, ständig an unser Ziel, unsere Aufgabe zu denken. Wenn wir uns daran erinnern, dann beginnt das gesamte Universum, sich nach diesem Ziel, dieser Aufgabe zu richten und beginnt, uns zu helfen. Wenn im Kopf nichts ist, dann wird auch nichts sein.
Meister, wie wichtig ist der Glaubensfaktor?
Stellte Theresa eine neue Frage.
Ich erzählte von dem Regen, den die Geister für 10 Minuten aufhoben. Und ich konnte das tun, was nötig war, bevor er wieder begann. Oder wie ich zu spät zu einem Treffen kam, weil ich irgendwo falsch abgebogen bin. Aber die Person, die ich treffen musste, war plötzlich genau an diesem Ort. Und es scheint unglaublich, dass die Geister das tun. Es scheint, als ob der Glaube fehlt. Aber es gibt immer noch einen inneren Teil, der fest daran glaubt. Hängt die Hilfe und die Anziehung der Geister also doch von der Kraft des Glaubens ab?
Natürlich müssen wir an die Hilfe glauben, denn wenn wir nicht an die Hilfe der Geister glauben, wie der Mensch, der im Wald herumirrte,
erinnerte der Weise an die Missgeschicke des Narren.
Man sagte ihm, wenn er sich verirrt, soll er seine Kleidung verkehrt herum anziehen. Er glaubt nicht und denkt, er wird schon irgendwie allein aus dem Wald herausfinden. Anfangs glaubte er nicht. Und erst als er wirklich gelitten und sich gequält hatte, als er müde war, begann seine Persönlichkeit sich auszuschalten. Die Essenz begann sich zu verschärfen, zu verstärken, und dann begann er an die Hilfe zu glauben. Er führte das notwendige Ritual durch, und die Geister begannen ihm zu helfen, denn sie sehen alles. Und wenn ein Mensch an nichts glaubt, dann werden sie ihm nicht helfen. Aber wenn er an die Hilfe der Geister glaubt, dann kommen sie ihm zur Unterstützung.
Meister, wenn wir in der Persönlichkeit sind, behindert sie viele Fähigkeiten und subtile Wahrnehmungen. Wie sollen wir dann leben, damit der essentielle Zustand unser natürlicher Ausdruck wird?
Fragte Ji-yeon, sichtlich entmutigt.
Ja, man muss natürlich leben, im Zustand des Wesens, der Essenz,
antwortete der Hüter des Wissens, indem er der Schülerin und allen Anwesenden Energie der Unterstützung und grenzenlosen Liebe sandte.
Aber weil wir darauf konditioniert wurden, dass es keinen Gott gibt und auch keine Geister, dass nur die physische Welt existiert, wird es uns schwer gemacht, mit den Geistern zu interagieren. Die schlechte Erziehung hindert uns daran. Andere wurden anders erzogen, zum Beispiel bei den Schamanen. Ihnen wurde gesagt, dass im Gegenteil eine Welt der Geister uns umgibt, alles beseelt ist. Der Fluss, der Berg, die Bäume, sie alle sind beseelt, alles ist erfüllt mit Leben. Sie wurden so erzogen. Deshalb wenden sie sich an die Geister, hören, was die Geister ihnen sagen. Also hängt alles von der Erziehung ab. Jetzt müssen wir uns umschulen, alle Dummheiten aus uns herausnehmen und anfangen, uns richtig zu erziehen.
Großer, ich merke, dass ich öfter bitte, als dass ich danke,
seufzte Sandra.
Manchmal vergisst man, um was man gebeten hat, und weiß nicht, wie man den Geistern richtig danken soll. Aber ich möchte den Kontakt mit den Geistern verstärken. Wie soll man ihnen richtig danken?
Das Wichtigste ist, dass das Gefühl der Dankbarkeit entsteht, nicht nur irgendwelche Worte,
fuhr der Weise fort.
Tatsächlich sind die Worte gar nicht so wichtig, aber Emotionen sehen die Geister immer. Da entsteht beim Menschen Dankbarkeit. Und man muss nicht auf eine Situation warten, um den Geistern Anerkennung zu zeigen. Wir gehen einfach und danken den Geistern dafür, dass sie da sind, dass sie uns hören und helfen. Das heißt, wir stellen uns im Voraus auf Dankbarkeit ein. Und dann sehen die Geister, dass vor ihnen ein guter Mensch steht, der sie im Voraus dankt, und sie beginnen, ihm zu helfen.
Meisterschülerinnen sagen oft, dass sie die Geister nicht fühlen,
teilte Theresa ihre Beobachtung.
Zum Beispiel nehmen sie Amulette und fühlen nicht immer, glauben nicht an sie. Was passiert, wenn sie um ihre Hilfe bitten? Unterscheidet sich das davon, ob eine Person die Geister fühlt oder nicht? Und erhält der Bittsteller in diesen Fällen Hilfe?
Hier ist es nicht wichtig, ob wir fühlen oder nicht, sondern die Zuversicht, diese Emotion ist entscheidend,
erklärte der Hüter des Wissens.
Wenn wir die Zuversicht haben, dass die Geister existieren und wir sie um Hilfe bitten, dann beginnen sie zu helfen. Sie sehen die Emotionen, die in uns entstehen. Glauben, Zuversicht, Hoffnungen. Es ist den Geistern egal, ob ein Mensch sie fühlt oder nicht. Er muss sich nur einstellen und mit Emotionen um Hilfe bitten, dann erhält er Hilfe. Oft fühlt ein Mensch nicht, weil er emotional nicht engagiert ist. Er nimmt einfach einen ihm unverständlichen Gegenstand. Aber wenn er sich emotional auf den Gegenstand einstellen würde, dann würde er etwas fühlen. Telepathie ist im emotionalen Zentrum verankert. Deshalb, wenn eine Person sich emotional stark einstellt, dann beginnt sie, die Geister zu fühlen. Und wenn sie keine Emotionen hat, versucht sie einfach, etwas im physischen Sinne zu fühlen, findet sie aber nicht.
Meister, ich kenne eine gegenteilige Geschichte,
kehrte Sandra zum Gespräch zurück,
Eine Schülerin schrieb, dass, als sie einen Gegenstand der Kraft in die Hand nahm, es war, als ob ein fehlendes Puzzleteil in ihrem Energiesystem zusammengefügt wurde. Sie fühlte sich plötzlich vollständig. Wie konnte das passieren?
Das bedeutet, sie hat bereits die Energie gefühlt,
klärte der Weise die Situation auf.
Wenn eine Person Energie fühlen kann, bedeutet das, sie kann auch Gegenstände fühlen, die diese Energie vermitteln. Sie beginnt zu spüren, welche Art von Energie sie enthalten. Aber dafür muss man im Zustand des Wesens sein. Solange wir im Zustand der Persönlichkeit sind, in dieser dummen Erziehung, die uns anerzogen wurde, fühlen wir nichts. Als Kind wurde uns nicht gesagt, zu versuchen, die Energie des Küchentisches zu fühlen, seine Aura zu sehen, in welchen Farben sie dargestellt ist. Als Kind wurden wir nicht so unterrichtet. Und wir haben die Vorstellung entwickelt, dass der Mensch nichts fühlt, nichts sieht. Aber wenn wir darauf trainiert worden wären, uns auf subtile Wahrnehmungen einzustellen, hätten wir sofort alles sehen können. Wir müssen uns selbst umschulen, die Persönlichkeit abschalten und in den Zustand des Wesens eintreten, versuchen, alles zu fühlen, anders zu sehen.
Großer, ich habe festgestellt, dass viele Schülerinnen denken, dass ein Totem stärker ist als ein Geist. Ist das wahr?
Fragte jetzt Ji-Yeon.
Ein Totem ist einfach eine Art von Geistern,
antwortete der Weise.
Es gibt Geister von Totems. Es gibt das Totem eines Menschen, das ihm hilft. Es gibt ein bestimmtes Tier, das ihm nahe steht. Und dieses Tier hat auch ein Totem. Es gibt auch das Totem eines Stammes, das Totem einer Ahnenlinie, aber das sind einfach Geister, auf die sich die Menschen einstellen und die ihnen Schutz bieten. Die größten Geister, die näher an Gott sind, sind zum Beispiel die Geister der Planeten. Das sind schon Halbgötter, die sich auf einer höheren Ebene befinden als die Geister der Totems, die mit den Menschen verbunden sind.
Meister, es gibt die Auffassung, dass Geister nicht helfen, bis man sie darum bittet. Ist das wahr und hat das einen Sinn?
Fragte Ingvar.
Ja, zunächst müssen wir um Hilfe bitten,
nickte ihm der Hüter des Wissens zu.
Aber einige Geister, wie Schutzengel, versuchen zu helfen, auch wenn der Mensch nichts bittet. Sie sehen, dass der Mensch ein Narr ist, irgendeinen Unsinn macht und versuchen einzugreifen, um ihm zu helfen. Wenn der Mensch die Warnung oder den Hinweis hört und versteht, dann kann er diese Hilfe erhalten, rechtzeitig anhalten, nicht etwas Schlechtes tun. Aber wenn er völlig taub ist, dann erreicht ihn diese Hilfe vielleicht nicht. Er wollte sich erhängen. Einmal reißt das Seil, ein anderes Mal funktioniert es wieder nicht. Aber er besteht darauf, hängt sich immer wieder auf. Und am dritten, am zehnten Mal konnten die Geister nicht helfen. Und er hat sich erhängt.
Was für ein Albtraum! Wie verrückt können Menschen sein?
Sagte Theresa, während sie ihre Augen senkte. Dennoch ließ die Unterstützung des Hüters des Wissens seine Schüler nicht verzweifeln. Und so erholte sich das Mädchen schnell, um eine neue Frage zu stellen.
Manchmal geben die Geister Zeichen, dass man etwas nicht tun sollte, dass man in die falsche Richtung geht. Wie können wir unterscheiden, wann die Geister uns einen Hinweis geben, dass wir in die falsche Richtung gehen und wann wir in die richtige Richtung handeln und nicht aufgeben sollten?
Wenn wir sehen, dass Zeichen kommen, bedeutet das, dass etwas nicht stimmt. Vielleicht haben wir die falsche Zeit gewählt oder die Methode, unser Ziel zu erreichen, ist falsch. dann sollten wir darüber nachdenken, um Erleuchtung beten, damit ein anderer Aktionsplan kommt. Vielleicht müssen wir etwas anderes tun.
Begann der Weise zu erklären,
wir müssen über das Ziel selbst nachdenken. Woher kam es zu uns? Vielleicht wurde es uns eingeredet. Zum Beispiel kam eine unfruchtbare Frau, die mehrere Jahre erfolglos behandelt wurde, zu uns. Der Meister sagt ihr, du bist doch ein glücklicher Mensch. Warum brauchst du das alles? Im Gegenteil. Gott hat dich gesegnet, dass du keine Kinder hast. Und jetzt kannst du deine ganze Zeit der spirituellen Entwicklung widmen. Warum solltest du irgendwo behandelt werden, etwas tun? Freue dich, tanze, du bist schon von Gott gesegnet. Jetzt hast du viel Zeit, enorme Energie, die nicht für Dummheiten verschwendet wird. Und du kannst sie für die spirituelle Entwicklung nutzen. Der Mensch hat das nicht verstanden. Ihm wurde eingeredet, dass alle Kinder bekommen müssen. Er denkt, Kinder zu haben sei sein Ziel. Aber eigentlich wurde ihm das eingeredet. Er hält es für sein Ziel, rennt zu Ärzten, wird behandelt, durchläuft einige Verfahren. Und dann trifft er auf die Schule. Und es stellt sich heraus, dass das nicht sein Ziel ist, dass er es eigentlich nicht braucht, dass Gott ihn gesegnet hat. Und jetzt muss er sich nur spirituell entwickeln.
Oh ja, in meiner Familie gibt es eine ähnliche Geschichte,
sagte Bhamati wieder aufgeregt und begann erneut ihren Zopf zu flechten.
Meine Schwester hat 5 Kinder und sie und meine Eltern nerven mich ständig mit Fragen, warum ich keine Kinder bekomme. Meine Familie will sich nicht beruhigen und mich in Ruhe lassen. Sie haben sogar angefangen, mich zu beschimpfen, dass ich egoistisch sei. Ich sage ihnen, was habt ihr erreicht, indem ihr Kinder bekommen habt? Ihr seid wie Roboter, programmiert zum Fortpflanzen, und das tut ihr. Die Kinder wachsen in Armut auf, sie werden von allen Seiten vergiftet, und nun werden sie böse, sie degenerieren. Ich aber möchte spirituell wachsen, nicht mein Leben, und das der Menschen um mich herum ruinieren.
Ja, Bhamati, der Herr hat dich gesegnet,
lächelte der Weise ihr zu.
Und mit seiner Hilfe hast du den familiären Egregor überwunden, der deine Entwicklung behinderte.
Wie konnte ich das früher nicht verstehen?
Sagte die Indianerin mit zitternder Stimme.
Meister, wer hilft den Schülerinnen, die auf dem Seminar keine Helfergeister finden und keine Gegenstände der Kraft haben? Denn bei vielen treten nach dem Seminar kolossale Veränderungen auf, auch wenn sie nicht um Hilfe bitten und sich nicht an die Geister wenden. Ist es die Energie des Meisters oder der Geist des Egregors?
Fragte Ji Yong.
Wenn ein Mensch wirklich an einem Seminar teilnimmt und die Praktiken ernsthaft ausübt, dann wird er in das Wissen, das ihm vermittelt wird, und somit auch in den Egregor integriert. Und dann kann der Geist des Egregors ihm helfen.
Antwortete der Hüter des Wissens.
Ja, den Menschen wird gesagt, sie müssen achtsam sein, aber stattdessen vergessen sie alles und beschäftigen sich mit Unsinn,
bestätigte der Weise.
Wenn sie dann wieder daran erinnert werden, können sie es beim zweiten Mal möglicherweise nicht mehr aufnehmen, weil sie sich bereits eine Barriere aufgebaut haben und denken, sie seien schon achtsam und bewusst. Sie bilden also eine Barriere gegenüber dem Wissen und der Praktik, versuchen nicht darüber nachzudenken, es nicht zu bemerken und entwickeln eine negative Tendenz. Selbst wenn ihnen später wieder von diesem Wissen erzählt wird, haben sie bereits eine Barriere, eine negative Tendenz gegenüber diesem Wissen und es entfernt sich von ihnen. Jetzt müssen sie viel leiden, um zu verstehen, dass sie tatsächlich achtsam sein müssen, statt im Wachzustand zu schlafen.
Meister, zeigt sich der Einfluss der Geister auch in der Hilfe, die wir von anderen Menschen erhalten? Manifestieren sich die Geister so durch den Menschen? Oder haben die Geister uns zu einem guten Menschen geführt, der in einem guten Zustand war, der warten und helfen wollte?
Fragte Theresa.
Es kann beides sein,
erklärte der Hüter des Wissens.
Wie ich sagte, wenn wir uns mit den richtigen Emotionen an einen Geist oder an einen Menschen wenden, dann wollen sowohl Geister als auch Menschen uns helfen. Deshalb ist die richtige Art und Weise, um Hilfe zu bitten, wichtig, damit sie uns helfen wollen.
Meister, verstehe ich es richtig, dass die Geister nicht helfen können, wenn man einfach nur bittet, aber nichts tut?
Fragte Sandra.
Manchmal weiß man ja nicht, was zu tun ist und beginnt mit Unsinn. Aber wenn man versucht, etwas zu tun, sogar denselben Unsinn, drehen die Geister es so, dass etwas Gutes dabei herauskommt. Bedeutet das, dass Handeln das Wichtigste ist?
Ja, man muss definitiv etwas unternehmen. Wasser fließt nicht unter einem liegenden Stein,
bestätigte der Weise ihre Worte.
Deshalb bitten wir die Geister um Einsicht, stellen uns ein und fangen an zu handeln. Stellt euch vor, jemand bittet darum, viel Geld zu haben, aber er wird nichts dafür tun. Und dann ist er überrascht, warum das Geld nicht einfach so zu ihm kommt. Er denkt, Reichtum sollte vom Himmel auf ihn herabregnen, deshalb tut er selbst nichts, liegt nur auf dem Sofa herum. Aber wenn er anfängt, etwas zu unternehmen, selbst wenn es dumm und unangebracht ist, werden seine Geister ihn führen. Wenn er vor jedem Schritt um Einsicht bittet, ständig betet, werden die Geister ihn ständig leiten und ihn auf den richtigen Weg zum Erfolg führen.
Sandra konnte kaum die Tränen der Freude zurückhalten, so erleichtert fühlte sie sich. Untätigkeit und Unsicherheit hatten sie im weltlichen Leben erstickt. Aber jetzt hatte der Meister ihr den richtigen Weg gezeigt und sie war glücklich zu erkennen, dass sie trotz der Schwierigkeiten in die richtige Richtung ging, den Anweisungen des Meisters folgte und mit ihren Schwächen kämpfte.
Meister, kann ein Geist sterben? Geister gehen ja auch ihren eigenen Weg. Wir haben magische Gegenstände, wenn sie zerfallen, sagt man, dass im subtilen Bereich ein Kampf stattfindet und schließlich kann der Geist sterben? Verstehe ich es richtig, dass Geister nicht ewig sind?
Fragte Kemal.
Ja, ein Geist kann sterben. Ihm ist, wie auch uns, eine bestimmte Zeit zugewiesen,
nickte ihm der Hüter des Wissens zu.
Aber vor allem kann ein Phantom sterben. Wenn wir Energie auf ein Objekt konzentrieren, entsteht ein Phantom und wenn es auf ein Hindernis trifft, wird die darin gespeicherte Energie freigesetzt, hilft dieses Hindernis zu überwinden. Aber wenn sie aufgebraucht ist, zerstreut sich das Phantom. Ein Geist ist langlebiger, aber letztendlich stirbt auch er, wenn seine Zeit abgelaufen ist. Im Gegensatz zu Phantomen reinkarnieren Geister jedoch in andere Wesen.
Meister, heute haben wir verstanden, dass es zwei Wege gibt, um mit den Geistern zu kommunizieren. Das erste ist starke Emotionen. Das heißt, bevor man um etwas bittet, muss man den richtigen emotionalen Zustand kultivieren.
Schaltete sich Bamati in das Gespräch ein.
Oder es gibt bestimmte Rituale. Bedeutet das, dass Rituale eine Art Anker für die benötigten Emotionen sind? Und die Menschen, die nicht wussten, wie sie eine Bitte an die Geister übermitteln sollten, haben den Weg zu ihnen durch den richtigen emotionalen Zustand, der während eines Rituals erlebt wurde, festgelegt? etwas Gras hinlegen, etwas auf den Kopf stellen und dann werden die Emotionen aktiviert. Kann ein richtig durchgeführtes Ritual die benötigten Emotionen wecken?
Vor allem muss natürlich eine Emotion vorhanden sein. Das Ritual ist sekundär. Wenn eine Person das Ritual nicht kennt, reicht es aus, sich mit starken Emotionen an die Geister zu wenden,
erklärte der Weise.
Aber wenn jemand ein Ritual kennt, dann muss dieses Ritual unbedingt durchgeführt werden. Die Geister sehen seine Gedanken und verstehen, dass er das Ritual kennt, aber es nicht durchführen will, weil er es für Unsinn hält. Wenn er seine Kleidung verkehrt herum anzieht, hat er Angst, dass ihn jemand sieht, auslacht oder etwas Beleidigendes sagt. Er wehrt sich, denkt Unsinn. Das Ritual ist wichtig, wenn die Person es kennt, ebenso wie Bräuche und Tabus, die sie nicht brechen sollte, wenn sie sie kennt. Wenn sie die Rituale nicht kennt, reicht es aus, sich emotional zu wenden und die Geister werden dann helfen. Magische Rituale stammen aus der Antike, aus Schamanismus und Magie, denn durch sie haben Menschen seit Hunderten von Jahren mit den Geistern kommuniziert. Jedes Ritual hat seine spezifische Bedeutung, daher, wenn eine Person es ausführt, zeigt sie den Geistern, dass sie aufrichtig um ihre Hilfe bittet. Wenn eine Person ein bestimmtes Ritual durchführt, hilft es ihr, sich einzustellen. Daher, wenn jemand ein Ritual oder Tabus kennt, wie nicht ins Wasser zu spucken oder auf das Feuer zu urinieren, sollte er sie befolgen. Wenn er sie nicht befolgt, sehen die Geister das und können verärgert werden und dann solch einen Narren bestrafen.
Das Wissen, das der Weise seinen Schülern vermittelte, indem er es immer wieder in neuen Kontexten wiederholte, formte sich in den Köpfen der Versammelten zu einem kohärenten Bild. Alles passte perfekt zusammen, nichts ging verloren, nichts war überflüssig. Die Diskussion neigte sich dem Ende zu und die inspirierten Schüler übermittelten einem nach dem anderen ihre Liebe und Dankbarkeit an den Hüter des Wissens auf emotionaler Ebene, ohne Worte. Die Sonne, die sich zum Sonnenuntergang neigte, färbte die umliegenden Berge leicht purpurrot. Der Wasserfall in der Ferne setzte seinen Weg den Hang hinunter fort. Und die in den Felsen gemeißelten Gesichter der Heiligen schauten auf die Versammelten, als ob sie erwarteten, sie eines Tages unter den Engeln zu sehen.
Willst du mehr wissen? Schau dir das animierte Meisterwerk an, das die Geheimnisse der Menschheit enthüllt. Entdecke mehr heiliges Wissen in Büchern. In unseren Seminaren kannst du die Hauptfiguren der Bücher treffen. Finde deine magischen Gegenstände. Nimm an einem individuellen Ritual teil. Ein offener, freier Kanal mit täglichen spirituellen Praktiken für dich. All dies findest du auf unserer Website www.emison1.org. Teile dieses Buch und verbreite das große Wissen, dann wird sich das Leben der Menschen zum Besseren wenden und du wirst gutes Karma ansammeln und all deinen Liebsten helfen können.